So, liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen für unser Thema. Lasst uns zu Beginn auch noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir jetzt über dein Wort nachdenken dürfen. Wir wollen uns einige Gedanken machen über die Offenbarung, über einen Abschnitt, der uns sicher herausfordern wird. Wir wollen uns die Frage stellen, wie wir dein Wort verstehen können und was es für uns bedeutet. Und wir wollen dich wirklich von Herzen bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist hier anwesend bist, unseren Verstand und unser Herz erleuchtest, damit wir mit Gewinn dein Wort studieren können. Herr Jesus, wir wollen dich auch für diese nächsten 2 Stunden einladen, bei uns zu sein. In deinem Namen bitten wir das, Herr Jesus. Amen. So, bevor ich jetzt wirklich beginne, möchte ich mich vielleicht doch ein bisschen ausführlicher vorstellen als gestern am Abend. Manche von euch kennen mich ja, manche kennen mich sogar von früher noch gut. Ja, ich komme aus Wien. Meine Eltern waren Adventisten, wie ich geboren wurde. Bin also adventistisch aufgewachsen, habe in Wien die Schule besucht und dann auch nach der Matura dort gearbeitet, bevor ich mich entschlossen habe, nach Bogenhofen zu gehen und Theologie zu studieren. Ich war dann hier in Bogenhofen in den 80er Jahren, bin dann weiter nach Collonges, nach Frankreich, habe dann einige Jahre als Prediger in Österreich gearbeitet und bin jetzt auch schon längere Zeit hier in Bogenhofen und unterrichte zum Teil am theologischen Seminar und ich bin auch für die Bibliothek zuständig und verantwortlich. Bevor ich da jetzt konkret auf einzelne Punkte zu sprechen komme, möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem gewissen Vernon Howell. Ich habe das in einer Predigt über Matthäus 24 schon getan und vielleicht hat der eine oder andere diese Predigt schon gehört. Kennt jemand diesen Vernon Howell vom Namen her? Niemand zeigt auf? Naja, vielleicht kennt ihr ihn doch. Ja. Vernon Howell wurde am 17.08.1959 in den USA geboren. Er war der uneheliche Sohn eines jungen Mädchens. Sie war bei der Geburt erst 15 Jahre alt. Ja. Und dieser junge Bursche hat sich schon von Kindesbeinen an für die Prophezeiungen der Bibel interessiert. Besonders für Daniel und die Offenbarung. Im Alter von 12 Jahren, da war er noch wirklich sehr jung, mein Sohn, der ist jetzt 13, der Ältere. Im Alter von 12 Jahren hat er sich den Vorsatz vorgenommen, das ganze Neue Testament auswendig zu lernen. Und er hat begonnen. Er hat es, glaube ich, nicht ganz geschafft, aber er hat immerhin diesen Versuch unternommen. Er war Legastheniker und so hat er sich in der Schule etwas schwer getan, aber an sich war er ein intelligenter junger Bursche. Die Leute, die ihn von damals kannten, die beschreiben ihn als sehr warmherzig, als jemand, der sehr schnell und sehr leicht auch Freundschaften schließen konnte. Er liebte die Tiere. Er war bei allen Menschen eigentlich durchaus sehr beliebt. Wie er dann älter geworden ist, auch bei den Mädchen, als Teenager konnte er so richtig seinen Charme spielen lassen. Ja. Und alle mochten ihn. Aber sein großes Anliegen auch in diesem Alter war die Prophetie. Die wollte er verstehen. Seine Mutter hat später mal erzählt, eines Tages, als er da als Kind von der Schule nach Hause kommt, zu Mittag, geht er in sein Zimmer, kniet sich vor seinem Bett nieder und betet so richtig inbrünstig. Als junger Bursche kommt er dann auch auf eine adventistische Schule. Und Er muss sie dann leider auch wieder verlassen, weil der schulische Erfolg nicht wirklich den Erwartungen der Lehrer entsprochen hat. Aber mit 20 Jahren Lebensalter wird er Siebenten-Tags-Adventist. Er wird Adventist. Allerdings, es gibt von Anfang an Schwierigkeiten mit diesem jungen, langhaarigen Mann. Er diskutiert da immer mit den Gemeindeleitern in seiner Gemeinde über theologische Fragen und ist da oft gar nicht einverstanden mit dem, was sie ihm nahebringen wollen. Und eines Tages erklärt er dem Prediger in dieser Gemeinde allen Ernstes, dass dessen Tochter ganz sicher für ihn bestimmt ist, worauf dieser Prediger ihn einfach vor die Tür setzt und schlussendlich auch die Gemeindeleitung und die Gesamtgemeinde diesen jungen Mann, Vernon Howell, aus der Gemeinde ausschließt. Vernon Howell schließt sich dann einer kleinen Gruppe von, man kann es so sagen, religiösen Fanatikern an. Sie wollen sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Das ist grundsätzlich nicht falsch, das wollen wir auch. Ja? Aber sie wollen das ganz besonders speziell tun. Und diese kleine Gruppe wird von einer Prophetin geführt. Und diese Prophetin ist nicht mehr die Jüngste. Und so ist geplant, dass der Sohn von der Prophetin diese kleine Gruppe dann weiterführen soll. Aber sie haben nicht mit Vernon Howell gerechnet. Der hat jetzt plötzlich den Anspruch erhoben, selbst diese kleine Gruppe von Leuten anzuführen. Und da kommt es zu einem Konflikt zwischen dem Sohn der Prophetin und Vernon Howell. Es kommt zu einem Schusswechsel. Und zwischen den beiden potenziellen, unter Anführungszeichen, Propheten. Und wie durch ein Wunder wird der andere ins Gefängnis gesperrt und Vernon Howell übernimmt die Leitung in dieser Gruppe. Und es ist eine absolute Führung. Die Sektenmitglieder müssen schon vor Sonnenaufgang aufstehen und an die Arbeit gehen. Und auf diesem kleinen Anwesen in der Nähe von Waco in Texas herrscht eiserne Disziplin. Aha, jetzt kennen ihn manche und nicken. Ja. Man lebte asketisch und vegetarisch. Die Männer mussten kurze Haare tragen. Am Vormittag und am Nachmittag gab es so eine Bibelstunde, die der Prophet meistens selbst gehalten hat. Eine Bibelstunde. Manchmal hat es etwas länger gedauert als eine Stunde. Manchmal waren es 2, 3 Stunden. Die längste Bibelstunde, von der berichtet wird, dauerte immerhin 15 Stunden lang. 15 Stunden. Und der Prophet überfiel da sein Publikum mit einem Redeschwall von fürchterlichen und surrealistischen Visionen der Apokalypse und er spuckte so im wahrsten Sinn des Wortes Schwefel und Feuer von der Kanzel und schilderte die Qualen derer, die da im ewigen Feuer brennen werden. Naja, er selbst, dieser neue Messias, er lebte ganz anders. Er lebte nicht vegetarisch, er aß Fleisch, er trank Bier, er hatte Lust auf Frauen und hat seinen Gelüsten normalerweise keine Schranken auferlegt. Andere hat er schnell verurteilt, wird berichtet. Einmal hat einer unerlaubterweise ein Eis geschleckt. Der wurde einfach ausgeschlossen. Ja. Howell versuchte auch neue Sektenmitglieder zu finden. Und da ist er herumgereist. Nachdem er aus Amerika kommt, spricht er Englisch. Und so kommt er nach England, kommt nach Australien, in andere englischsprachige Länder. Und er versucht es besonders bei den Adventisten, neue, zusätzliche Anhänger zu finden. Ich kenne jemanden, der hat damals in Newbold Theologiestudent studiert, ein Österreicher. Und der hat mir davon erzählt, der hat den dort wirklich gesehen. Ja? Der hat ihn dort wirklich erlebt in Newbold. 1990 ändert er seinen Namen von Howell zu David Koresh. David, das ist dieser alte König, der so ganz berühmt ist, und Koresh, das ist dieser Kores, der ein König war, der dann die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft befreit und ihnen erlaubt, wieder nach Hause zu gehen. Er nennt sich also David Koresh. Und er sah sich immer mehr und mehr als der Messias selbst. Man schafft sich ein großes Waffenarsenal an. Man möchte ja gewappnet sein für diese letzte Schlacht von Harmagedon. Vernon Howell erklärt dann, dass alle Frauen der Welt rechtmäßig ihm gehören. Auch die Verheirateten seiner Sektenmitglieder. Und es kommt zu Anzeigen wegen unerlaubten Waffenbesitz einerseits und wegen Verführung Minderjähriger andererseits. Und das FBI rückt hier aus, um zu einer Hausdurchsuchung zu kommen. Dabei kommt es zum Schusswechsel mit Toten auf beiden Seiten, auf Seiten von FBI und von der Gruppe, von dieser Sekte. Und nach zweimonatiger Belagerung folgt dann das tragische Ende. Ich habe mir das da aufgeschrieben, am 19. April 1993. Es gibt da unterschiedliche Sichtweisen, wie das wirklich damals abgegangen ist. Die offizielle Variante lautet, diese Sektenmitglieder haben selbst das Feuer gelegt. Und fast alle von ihnen kommen im Feuer, in diesem grausigen Spektakel dann um. 25 der Opfer, die da sterben, sind 17 Jahre alt oder sogar noch jünger. Diese Geschichte hat mich sehr interessiert. Ich habe da einiges drüber nachgelesen. Wie hat dieser David Koresh die Offenbarung ausgelegt? Auch darüber habe ich was nachgelesen. Er hat zum Beispiel immer wieder erklärt, in Offenbarung 4 und 5, da gibt es so eine Szene im Himmel und dann gibt es dieses Buch mit diesen Siegeln und niemand darf dieses Buch öffnen. Und Johannes in der Offenbarung, in der Vision, ist ganz verzweifelt und sagt, ja, wer darf das jetzt tun? Ja? Niemand darf das tun, außer das Lamm. Und David Koresh hat in seinen Ausführungen offensichtlich immer wieder betont, nur das Lamm ist in der Lage, diese Siegel zu öffnen und damit auch das Geheimnis des Inhalts zu öffnen. Naja, die Siegel, die sind dann auch in der Offenbarung zu finden. Das ist ja dann Kapitel 6 in der Offenbarung. Er, David Koresh, hat dann von sich behauptet, sehr wohl zu wissen, wie man diese Siegel der Offenbarung richtig interpretieren muss. Mit anderen Worten, wenn er vorher betont hat, nur das Lamm ist in der Lage, aber er kann es, hat er behauptet, selbst Jesus Christus zu sein. Er hat es nicht so plump und so direkt gemacht, aber so hat er argumentiert. Das, was mich an dieser Geschichte erschüttert, ist, dass von diesen rund 100 Sektenmitgliedern, die da zuletzt dabei waren, etliche noch ganz offiziell Glieder der Adventgemeinde waren, zum Zeitpunkt ihres Todes. Und meine Frage, die ich mir stelle, ist, wie gibt's das, dass Adventisten, die ja die Bibel studieren und kennen, wie gibt es das, dass Adventisten einem Mann wie Vernon Howell auf dem Leim gehen? Wie gibt es das, dass sie das glauben, was der sagt? Offensichtlich war seine Auslegung der Offenbarung mit Schuld daran, dass es dazu gekommen ist. Ja, wenn ich so in der Adventgemeinde schaue, dann gibt es ja auch Leute, die sich mit der Offenbarung auseinandersetzen. Warum habe ich mich mit den Posaunen beschäftigt? Es gibt da zwei Gründe dafür. Ich bin jetzt also nicht derjenige, der hier in Bogenhofen Offenbarung unterrichtet, aber ich interessiere mich schon seit vielen Jahren für diese Posaunen im Speziellen. Zwei Gründe dafür. Erstens, im Kapitel 9, das ist dann die fünfte Posaune, da wird im Bibelbericht gesagt, dass diese Heuschrecken aus dem Abgrund kommen. Und dieser Begriff Abgrund interessiert mich, weil ich meine Dissertation über diesen griechischen Ausdruck schreibe. Also mit anderen Worten, das ist der eine Grund, warum mich die Posaunen immer interessiert haben, weil das Thema des Abgrundes da vorkommt. Ein zweiter Punkt. Sind jetzt schon sicher 15 Jahre oder vielleicht sogar schon 20 Jahre. Da gab es einen Prediger in Österreich, Armin Karkolinik, der sich mit den Posaunen sehr intensiv auseinandergesetzt hat und hier seine Meinung, zumindest in den österreichischen Gemeinden, laut kundgetan hat. Und da gab es einen kleinen Arbeitskreis von der Österreichischen Union und da haben wir uns mit den Posaunen und mit seinen Thesen auseinandergesetzt. Das ist der zweite Grund, warum mich die Posaunen schon immer interessiert haben. Und was ich weiß, gibt es ja im deutschsprachigen Raum auch andere Prediger, die sich da schon mit den Posaunen beschäftigt haben. In Deutschland, ich glaube, ein Werner Renz hat da schon einiges dazu gesagt. Ich glaube, ein Olaf Schröer hat was dazu gesagt. Und sicher auch andere. In der Schweiz gibt es einen Bruder, der die Offenbarung da immer wieder auslegt. Wie ist sein Name? Augustoni. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Also ich werde mich nicht mit diesen Leuten jetzt auseinandersetzen wollen in den nächsten Tagen. Aber ich möchte nur sagen, es gibt auch im deutschen Sprachraum genug Leute, die sich mit der Offenbarung, mit den Posaunen auseinandersetzen und sich darüber Gedanken machen. Und es soll ja nicht so sein, dass wir diese gleichen Fehler begehen, die ein Vernon Howell begangen hat. Ja, ich möchte hier einen kleinen Schnitt machen. Ich möchte mit euch ein paar Ellen White Zitate anschauen. Ein paar Ellen White Zitate, wo sie sagt, wie wir die Bibel studieren sollen. Ja, da geht es jetzt also nicht um die Offenbarung im Speziellen oder die Posaunen dann ganz konkret, sondern ganz grundsätzlich. Wie sollen wir die Bibel studieren? Also, die Frage, wie wichtig ist denn das Bibelstudium? Und wir wollen ja Bibelstudium hier betreiben. Das sind also alles Aussagen von Ellen White. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir mit dessen Lehren vertraut werden und selbst wissen, was er von uns verlangt. Das Heil der Seele steht auf dem Spiel. Jeder muss für sich selbst in der Schrift forschen. Da steht also im großen Kampf, Seite 599 im Deutschen. Das ist also schon ziemlich weit hinten im Buch. Da gibt es ja einen langen Abschnitt über die Wichtigkeit der Bibel in der Endzeit. Ja, also Ellen White sagt, jeder muss selbst forschen. Also ich kann mich nicht auf den Bruder X oder den Bruder Y verlassen oder auf die Kurzbibelschule in Bogenhofen, sondern ich muss es selber tun. Und sie verwendet da ganz dramatische Worte. Sie sagt, das Heil der Seele steht auf dem Spiel. Das Heil der Seele. Das ist eine wichtige Sache. Ein zweites Zitat. Ellen White sagt, wir sollten Tag für Tag fleißig in der Bibel forschen, jeden Gedanken wägen und Text mit Text vergleichen. Mit Gottes Hilfe müssen wir uns selbst unsere Meinungen bilden, da wir auch für uns selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Das ist also von der gleichen Seite, der gleiche Gedanke. Ellen White sagt, jeden Tag sollen wir studieren. Und sie sagt, wir müssen hier einen Text mit dem anderen vergleichen. Und wenn ich die Offenbarung verstehen will, muss ich das natürlich ganz besonders beachten. Und wir sollten uns unsere eigene Meinung bilden können. Also nicht abhängig sein von irgendwelchen charismatischen Führern, die vielleicht gut reden und vielleicht auch sehr überzeugend klingen und auch logisch klingen und das auch mit der Bibel begründen können. Das heißt noch lange nicht, dass sie immer recht haben. Ellen White ermutigt uns auch, Texte auswendig zu lernen. Habe deine Bibel stets bei dir, lies sie, so oft du Gelegenheit dazu hast, präge dir bestimmte Texte ein. Der bessere Weg, da gibt es unterschiedlichste Ausgaben, im Englischen ist es die Seite 90 jedenfalls. Ja? Präge dir bestimmte Texte ein. Ich würde dazu sagen, schlicht und einfach auswendig lernen. Ja? So intensiv mit einem Text sich auseinandersetzen, bis ich ihn eigentlich auswendig gelernt habe. Wir sollten uns auf Details konzentrieren. Du kannst die Bibel von vorn bis hinten durchlesen, ohne etwas von ihrem kostbaren Inhalt zu begreifen. Wenn du Gottes Wort mit Gewinn lesen willst, dann musst du das Gelesene durchdenken, um seine Bedeutung zu verstehen und den Zusammenhang mit Gottes Heilsplan zu erkennen. Es ist besser, sich nur mit wenigen Bibeltexten zu befassen, als flüchtig viele Kapitel zu lesen, weil man sich vorgenommen hat, in einer bestimmten Zeit die ganze Bibel zu lesen. Der bessere Weg, Seite 94 im Englischen, ist das wieder die Seite 90. Das ist so ein Abschnitt über die Bedeutung der Bibel und des Bibelstudiums. Also Ellen White sagt, wir sollten uns auf wenige Texte konzentrieren. Es ist natürlich gut, die ganze Bibel zu lesen, so von A bis Z, von 1. Mose bis Offenbarung. Und ich nehme das auch immer wieder für mich persönlich vor, damit ich den großen Überblick habe. Und wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, dann können wir uns nicht nur auf die Offenbarung selbst konzentrieren, da brauchen wir auch ein Wissen über das, was im Alten Testament speziell steht. Trotzdem, sagt Ellen White, manchmal ist es doch sinnvoller, sich auf kleine Details zu konzentrieren. Und das werden wir dann auch die nächsten Tage tun. Noch ein Zitat. Wenn wir aber nicht unsere Aufmerksamkeit darauf richten und nicht unter Gebet forschen, und im Englischen steht da das Wort study, nicht unter Gebet forschen, können wir auch keine Erkenntnis gewinnen. Manche Teile der Heiligen Schrift sind so klar, dass ein Missverständnis unmöglich ist. Doch es gibt auch Abschnitte, deren Bedeutung nicht so offen zutage liegt, um auf den ersten Blick verstanden zu werden. Schriftstelle muss mit Schriftstelle verglichen werden. Das erfordert sorgfältiges Forschen, und jetzt steht im Englischen ein anderes Wort dort, Research, und Nachdenken unter Gebet. Also Ellen White sagt, manches kann man recht gut und sehr schnell und einfach erfassen und verstehen, aber es gibt auch Dinge, die fordern uns mehr heraus. Und ich würde jetzt einmal behaupten, die Offenbarung grundsätzlich gehört dazu und die Posaune im Speziellen natürlich auch. Ja? Noch ein Zitat. Wir sollten uns einen Vers vornehmen und uns ernsthaft bemühen, den Gedanken zu verfassen, den Gott für uns dort hineingelegt hat. Bei diesem Gedanken sollten wir so lange verweilen, bis wir ihn ganz in uns aufgenommen haben und wir wissen, was der Herr sagt. Das Leben Jesu 382. Also immer wieder dieser Gedanke, wir sollten irgendwelche Details aus dem Bibelabschnitt hernehmen und ganz intensiv studieren. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn jemand so für seine persönliche Andacht jeden Tag aus der Bibel etwas liest und immer von 1. Mose bis Offenbarung die Bibel durchliest. Das ist gut, das ist wichtig, sogar sehr wichtig. Aber es gibt auch Momente, wo wir uns dann auf einen Einzelvers konzentrieren müssen. Gut, ja, das waren so ein paar grundsätzliche Aussagen von Ellen White. Ich möchte euch jetzt ein paar Dinge, ein paar Hilfsmittel vorstellen, die uns helfen, die Offenbarung zu studieren und zu verstehen. Was gibt's denn an guten adventistischen Büchern zum Thema Offenbarung? Ja, das ist gar nicht wirklich so einfach, muss ich gestehen. Also, ich werde euch ein paar Dinge hier auflisten. Es gibt Bücher, die sind auf Deutsch geschrieben. Der deutsche Sprachraum innerhalb der adventistischen Welt ist doch beschränkt. Es gibt darüber hinaus Dinge, die gibt's halt nur auf Englisch. Ja? Die wurden leider nie übersetzt und ich fürchte, manche davon werden auch nie übersetzt werden. Ich rede jetzt von Büchern, von Kommentaren. Allerdings, es gibt nicht nur Kommentare, die die Offenbarung von Kapitel 1 bis Kapitel 22 erklären, sondern es gibt auch noch Monographien, Aufsatzsammlungen. Und ich werde euch da ein paar konkrete Dinge auch gleich nennen. Wenn ihr euch dafür interessiert, das eine oder andere Buch zu kaufen, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das zu Hause bei eurem Schriftenverwalter zu tun, keine Frage. Ihr könnt das auch im Internet tun oder ihr könnt es auch bei mir in der Bibliothek tun. Also wenn euch das eine oder andere dann interessant vorkommt oder ihr dann noch eine Frage habt, könnt ihr bei mir in der Bibliothek am Nachmittag vorbeikommen. Allerdings, neben Büchern und Aufsatzsammlungen gibt's auch im Internet Quellen, wo man Dinge findet. Ja? Also, es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten. Im Internet kann man über Adventist Book Center Bücher kaufen. Wer einen Internetanschluss hat und mit dem Internet zurechtkommt, der findet es unter www.adventistbookcenter.at. Ich mache da ein bisschen Werbung dafür. Ja. Dort findet man also sehr vieles, nicht nur zur Offenbarung, sondern zu allen anderen möglichen Themen auch. Welche Bücher könnte ich euch da anbieten? Auf Deutsch gibt es ein Buch zur Offenbarung von Michael Markowski. Wer aus Deutschland kommt, der hat es wahrscheinlich vor rund einem Dreivierteljahr geschenkt bekommen. Ja, da hat es eine Aktion gegeben, da hat der Adventverlag in Lüneburg an alle, die die Bibelschule, Sabbatschule studieren, dieses Buch verschenkt. Ich weiß nicht, ob wirklich alle in Deutschland das dann auch schlussendlich bekommen haben, aber so habe ich gehört, war jedenfalls der Plan. Das ist einfach gehalten, gibt einen Überblick über die Offenbarung, aber ich denke, es gibt auch noch andere Bücher. Vom Siegfried Witwer gibt es ein kleines Büchlein, das ist sicher gut adventistisch, ist auch einfach gehalten. Das ist also auch ein Buch, das ich auf Deutsch nennen möchte und euch auch empfehlen könnte. Dieses Buch hier, das würde ich euch ganz besonders ans Herz legen. Symposium über die Offenbarung heißt das. Das ist jetzt kein Kommentar zur Offenbarung, sondern da haben viele adventistische Theologen Artikel dazu beigesteuert. Das ist anspruchsvoll, das ist also keine gute Nachtlektüre mehr, die man so ganz schnell und einfach verkraftet, sondern da muss man schon mitdenken, hat auch viele Fußnoten und so weiter. Das ist also hochinteressant. Das ist die Übersetzung aus einem englischen Buch, das werde ich euch nachher dann auch noch zeigen. Das ist also von der Euro-Afrika-Division ins Deutsche übersetzt worden und herausgekommen. Ein paar Exemplare davon habe ich noch in der Bibliothek und dann wird es irgendwann vergriffen sein. Allerdings, diese Aufsätze, der Inhalt dieses Buches, das gibt's auch im Internet. Alle Aufsätze als PDF-Files und ich werde euch die Quelle auch gleich nachher nennen. Ja? Also, da gibt es auch Artikel zum grundsätzlichen Verständnis der Offenbarung, Dinge, auf die wir diese Woche nicht eingehen können und eingehen werden. Was gibt's noch? Es gibt dieses Offenbarungsseminar. Das hat es früher in so einer roten Mappe gegeben, das ist jetzt überarbeitet worden. Das ist mehr fürs Bibelstundengeben gedacht. Ja, da geht es also um die Offenbarung, aber natürlich auch um andere Themen, die für seine Bibelstundenserie wichtig sind. Das wird also in Deutschland auch gern verwendet und ist sicher keine schlechte Sache. Dann gibt es ein kleines Büchlein, Gedanken über das Buch Offenbarung. Da sind lauter Zitate von Ellen White drinnen. Es geht so von Offenbarung 1 bis Offenbarung 22 und zu manchen Themen gibt es sehr viel, zum Beispiel Offenbarung 12, 13, 14, dreifache Engelsbotschaft. Da gibt es eine Fülle von Material und zu anderen Kapiteln, zu unseren Posaunen auch, gibt es nur relativ wenig. Aber das kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe also letzte Woche dort noch vieles nachgelesen, hat mir sehr gut gefallen. Manches wiederholt sich auch manchmal ein bisschen, aber grundsätzlich eine Zusammenstellung von vielen, vielen guten, interessanten, wichtigen und spannenden Aussagen zu den einzelnen Kapiteln der Offenbarung. Kann ich euch also wärmstens empfehlen. Ein Buch, das sich nicht wirklich mit der Offenbarung selbst auseinandersetzt, sondern mit der Endzeit. Christus kommt bald, das kennen die meisten von euch, ja. Früher hat es das in so einem blauen Cover gegeben, jetzt ist nur mehr der Buchrücken blau und sonst ist es gelb. Ich habe das also schon zweimal gelesen, es fasziniert mich sehr. Da geht es also um Endzeit, natürlich kommt da auch die Offenbarung vor. Wer das nicht hat und sich für solche Themen wie Endzeit, Prophetie, Offenbarung, letzte Dinge bis hin zur Wiederkunft interessiert, der sollte das unbedingt kaufen und lesen. Was gibt es im Englischen? Im Englischen, im Jahr 1992 erschienen, gibt es eben diese zwei Bücher mit Aufsätzen zur Offenbarung. Das blaue Buch hier, das ist also da oben blau, das sieht man da gar nicht ganz so gut, sehe ich da in der Projektion. Dieses blaue Buch, das ist ins Deutsche übersetzt, das ist das, was ich vorher gezeigt habe, ja? Wo es auch diese PDF-Files im Internet gibt. Der zweite Band, der rote hier, der ist leider nicht ins Deutsche übersetzt worden. Da gibt es also auch noch sehr, sehr, sehr viel zur Offenbarung. Darkum, das ist also so eine Abkürzung. D steht für Daniel and Revelation Committee. Das heißt, da hat es ein Komitee gegeben von der Generalkonferenz, das speziell Daniel und die Offenbarung studiert hat. Und da hat es also Bände auch zum Propheten Daniel, die sehr, sehr gut sind. Zum Teil gibt es das auf Deutsch, zum Teil leider nicht. Aber im Englischen sind es insgesamt 7 Bände und diese 2 davon behandeln die Offenbarung. Kann ich euch also nur wirklich wärmstens empfehlen. Wer sich einen guten adventistischen Kommentar zur Offenbarung kaufen will und auch mit dem Englischen zurechtkommt, dem würde ich dieses Buch hier empfehlen. Maxwell. Ja? Das ist gut adventistisch. Der hat viele Jahre in Amerika, in Andrews unterrichtet. War also Spezialist auch für die Adventgeschichte und die Kirchengeschichte und hat 2 Kommentarteile geschrieben, einen Band zum Propheten Daniel und den zweiten hier zur Offenbarung. Da braucht niemand Angst haben, wenn er sagt, ganz so gut ist mein Englisch nicht, das ist leicht zu verstehen, ist auch gut geschrieben, ist also aus meiner Sicht wirklich gut adventistisch und sehr gut, ja. Das ist wahrscheinlich der neueste und vielleicht für die Zukunft, für längerfristig ein ganz entscheidender Kommentar. Ranko Stefanovic hat hier also einen Kommentar zur Offenbarung geschrieben, hat also viele 100 Seiten. Er unterrichtet auch in Andrews und ist der ausführlichste, anspruchsvollste, neueste Kommentar zur ganzen Offenbarung. Ist sehr interessant, ja, ich habe da auch schon vieles drin gelesen. Manchmal muss ich gestehen, bin ich aber nicht ganz so davon begeistert, ja, weil manches aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz kommt. Ein Beispiel, das ich nennen will. Ja. Offenbarung Kapitel 13 ist jetzt nicht unser Thema. Ja. Offenbarung 13, das erste Tier und das zweite Tier. Das erste Tier ist offensichtlich das Papsttum. Ja. Aber das führt er kaum aus in seinem Kommentar, interessanterweise. Da erwähnt er dann, naja, im Mittelalter, da hat die Kirche schon schwere Fehler begangen. Aber die protestantische Orthodoxie war ja dann auch nicht viel besser. Und dann sage ich mir, da fehlt es mir an adventistischen Ecken und Kanten ein bisschen in diesem Kommentar. Wie gesagt, vieles ist hochinteressant, aber wer die Wahl hat, dem würde ich lieber den Maxwell empfehlen. Noch ein Kommentar, Jacques Ducamp, auch er hat in Andrews unterrichtet, ist jetzt in Pension auch gegangen. Er ist Spezialist eigentlich für das Alte Testament. Er ist jüdischer Abstammung, ja, hat also auch Hebräisch unterrichtet. Er schreibt sehr interessante Bücher. Aber manchmal, da frage ich mich dann auch bei ihm, kann ich dem immer hundertprozentig wirklich zustimmen? Ja, da bin ich mir auch nicht immer ganz sicher. Wie gesagt, auch das ein Kommentar neueren Datums. Noch etwas gibt's. Auch auf Englisch nur. Zwei Bände, der dünnere ist zum Propheten Daniel und der dickere zur Offenbarung. Eine Sammlung von Ellen White Zitaten. Eine noch viel ausführlichere Sammlung als die deutsche, die ich euch vorher empfohlen habe. Den Titel, das ist also der Band über die Offenbarung. Der hat hier, ich schaue mal nach, von der Seitenzählung. Der beginnt mit Seite 457. Das heißt, Daniel hat schon 450 Seiten und geht dann bis zur Seite 1250. Das heißt, das sind 800 Seiten Ellen White Zitate. Schaut also so aus. Ja. Ist wahnsinnig umfangreich von der Sammlung. Allerdings, wenn es jetzt um die Posaunen geht, findet sich gar nicht so viel in diesem Buch. Ich werde mal euch so demonstrieren. Kapitel 8, Kapitel 9 aus der Offenbarung sind die Posaunen. Und jetzt schaut einmal zu mir. Seht ihr das? Das sind die Aussagen von Ellen White zu den Kapiteln 8 und 9 der Offenbarung, die hier in diesem Buch zusammengetragen sind. Was heißt denn das? Das ist relativ wenig im Vergleich zu anderen Kapiteln. Mit anderen Worten, auch von Ellen White wird es zur Offenbarung, zu den Posaunen, gar nicht so viel geben, wie wir uns vielleicht erhoffen würden. Ja? Also, wer sich dafür interessiert, der kann sich das dann genauer noch anschauen. Ist also sehr, sehr ausführlich. Aber man muss immer bedenken, wenn jemand so Ellen White Zitate zusammenträgt, auch jetzt zu den zur Offenbarung, zu den Posaunen, muss ich mich fragen, ob jedes Zitat, das dann hier abgedruckt ist, auch wirklich dort zu den Posaunen hundertprozentig passt. Das ist ein Thema, mit dem wir uns dann gleich auseinandersetzen wollen. Gut, ich schalte da wieder um. Ich zeige euch hier noch, wo man im Internet diese Sachen findet. unter www.bibelschule.info. Ja, www.bibelschule.info. So schaut diese Webseite aus auf der Startseite. Da oben steht eben Bibelschule und ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, dann dort einzusteigen. Und da vorne gibt es eine Möglichkeit, die heißt Bibel. Und dann öffnet sich hier ein Fenster und dann muss ich zur Bibelschule gehen. Und unter diesem Abschnitt und dieser Rubrik Bibelschule gibt es dann eine Auflistung von, aha, das ist etwas blass geworden, sehe ich hier. Der Beamer bringt es nicht ganz so deutlich zur Geltung, wie ich es da am Bildschirm sehe. Da gibt es also eine lange Liste von PDF-Files. Das ist also gratis, das kann man sich einfach dort runterladen. Und da sind auch alle PDF-Files zu diesem Symposium zur Offenbarung. Das war dieser eine Sammelband, den ich euch da empfohlen habe. Ja? Also wer Internetzugang hat und sich da mit dem Internet auskennt, der kann dorthin gehen und sich diese Sachen hier runterladen. Und dort gibt es zur Offenbarung, auch zu den Posaunen, einige sehr interessante Sachen. Gut. Also, dieses kleine Buch, Symposium über die Offenbarung, ist komplett im Internet als PDF dort zu finden. Wer sich das also kaufen will, kann es in der Bibliothek tun. Wer sich das lieber als PDF im Internet runterladen möchte, kann das natürlich mit seinem Computer dann zu Hause machen.